Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Woher kommst du? Umgekehrter Rassismus, Reverse Racism, wäre wohl dann nur genauso beschissen, wenn nicht Europa die halbe Welt kolonisiert hätte.
Kolonisierung.
Ihre Schädel habe ich vor einigen Wochen alle nebeneinander auslegen lassen. Es ist eine stattliche Serie, ungefähr ein Regiment. Das macht Ihnen auch nicht leicht jemand nach.
Gewalt.
Wenn euch endlich allen klar wäre, dass es hier nicht um nette Zivilisatoren ging, sondern darum, wer hier wem wie den Tod mitbringt.
Forschung.
Überlege, inwieweit die Übernahme von Werten und der Lebensweise der Kolonialherren einen Fortschritt darstellte.
Arbeitsaufgabe aus Schulbüchern im Fach Geschichte von 1999.
Wenn du endlich mal checken würdest, dass Rassenlehre totaler Müll ist, dass es keine Rassen gibt, wir sind die Rasse Homo sapiens, du Creep.
Rassendenken, Teil 2, Weiße Flecken auf wissenschaftlicher Landkarte. Von Azadi Peschman und Lydia Heller.
Usambara-Pfeilchen. Wissenschaftlicher Name St. Paulia Ionanta. Entdecker Walter von St. Pauli Lehr. Geboren in Berlin. Von 1891 bis 1910 Vorsteher des Bezirksamts Tanga, Deutsch-Ostafrika.
Ein Deutscher entdeckt eine Blume in Tansania. Bis heute trägt sie in der international gültigen botanischen Nomenklatur seinen Namen. War die Pflanze vor 1891 unbekannt? Sicher hatten auch die Bewohner Tansanias einen Namen für sie. Aber wir finden ihn nicht in den Botaniklehrbüchern. Wir wissen vieles nicht über die Herkunft unseres Wissens oder wollen es nicht wissen. Dass große Teile davon auf Gewalt beruhen etwa, darauf, dass Menschen ausgebeutet und deren Wissen angeeignet wurde, weil sie als nicht viel mehr galten als eine Ressource, eine unterlegene Rasse. Heute vermeiden viele in Deutschland das Wort Rasse, aber die meisten sagen immer noch wir. Wie unterscheidet sich dieses Wir von dem Konzept Rasse? Und was haben Wissen und Wissenschaft noch immer damit zu tun?
Es gibt ein Sprichwort im Afrikanischen. Der Hunter erzählt eine andere Story als der Lion.
Menschenrassen sind eine Erfindung. Dass es sie gibt, biologisch, ist widerlegt. Das gilt heute als Allgemeinwissen. Und trotzdem, der aus dem biologischen Rassismus stammende Gedanke lebt noch immer.
Rassismus wird manchmal datiert auf die Zeit der Aufklärung, auf den wissenschaftlichen Rassismus.
Iman Atiyah. Sie lehrt Critical Diversity Studies an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin.
Und damit wird meistens gemeint, ein naturwissenschaftlicher, aufgeklärter Rassismus, der Menschen vermisst, der die Gene und die Nasenlänge und die Stirnhöhe und so weiter versucht zu identifizieren als einer bestimmten Gruppe eigen und im Unterschied zu einer anderen und gleichzeitig in Zusammenhang zu bringen mit bestimmten Wesensmerkmalen, Eigenschaften, kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und so weiter Dimensionen.
Um diesen Zusammenhang herzustellen, braucht man Rasse als biologische Kategorie heute nicht mehr. Gesellschaft, Mentalität, Lebensart und Identität sind an ihre Stelle getreten. Und vor allem Kultur.
Das heißt, schon bei diesem wissenschaftlichen Rassismus spielt Kultur eine zentrale Rolle. Also man vermisst nicht nur einfach, um festzustellen, hier gibt es biologische Unterschiede.
Kultur.
Sondern die biologische Orientierung ist eine, die in den Dienst gestellt wird, um Differenzen zu erklären, die zum Teil tatsächlich existent sind, die aber eben nichts mit Biologie zu tun haben, sondern mit gesellschaftlichen Entscheidungen, bestimmte Menschen zu bevorzugen und andere zu benachteiligen.
Differenz. Hierarchie.
Es sind verschiedene Arten, jemanden zu einem anderen, zu nicht dazugehörig, zu minderwertig zu machen. Und Kultur ist nur ein Element. Also Sarrazin ist das beste Beispiel. Ne?
Alle wesentlichen kulturellen und ökonomischen Integrationsprobleme konzentrieren sich auf die Gruppe der 5 bis 6 Millionen Migranten aus muslimischen Ländern.
Thilo Sarrazin liest aus Deutschland schafft sich ab. Das Buch, mit dem der ehemalige Berliner SPD-Finanzsenator 2010 Furore macht.
Für diese Probleme ist nach meiner Überzeugung nicht die ethnische Herkunft, sondern die Herkunft aus der islamischen Kultur verantwortlich. Diese prägt einen großen Teil der muslimischen Einwanderer, nicht alle, in einer Weise, die mit der Lebensweise und der kulturellen Werten einer der säkularen westlichen Gesellschaft kaum kompatibel ist.
Eine alte rassistische Denkfigur. Es gibt die einen und die anderen, das eigene und das Fremde. Und vom Fremden geht eine Gefahr aus. Im 19. Jahrhundert fürchtete man, in Anlehnung an den französischen Diplomaten Arthur Comte de Gobineau, dass durch Rassenmischung eine Vermischung des Blutes stattfinde. Dass deshalb die Vorherrschaft der weißen Rasse gefährdet sei und damit zugleich jede Zivilisation. Und dass man deshalb um die Reinhaltung der Rassen ringen müsse. Heute heißt es, Menschen seien aufgrund ihrer Kultur nicht integrierbar, befänden sich nicht auf demselben Niveau wie die Kultur, in die sie sich integrieren sollen.
Auch in der zweiten und dritten Generation dieser Migranten sind Bildungsbeteiligung und Arbeitsmarktintegration dieser Gruppen weit vom Niveau der Deutschen und der übrigen Zuwanderer entfernt.
Aber wer legt fest, was eine positive Eigenschaft ist und was eine negative? Wer ist die Norm?
Hi, this is Azadeh.
Nice to meet
you. Okay.
Verabredung mit Felicia Lazaridou. Die Psychologin forscht an der Charité Berlin zur psychischen Gesundheit schwarzer Frauen. Was als normale Verhaltensweise gilt und was als abweichendes Verhalten bis hin zu psychischer Krankheit, das wird maßgeblich durch die Psychologie geprägt, in der bis heute Annahmen nachwirken, die aus der Kolonialzeit stammen.
Just in terms of like the terminology that's used and the actual psychology behind that.
Allein die Terminologie, die dabei verwendet wird, dient dazu zu behaupten, dass Menschen aus Afrika unterlegen sind. Das ist Bestandteil vieler Theorien in der Psychologie.
Into a lot of theories in psychology. So if we look at Sigmund Freud's work, for example, he writes about.
Sigmund Freud zum Beispiel schreibt viel über den dunklen Ort, das dunkle Land und die Grundannahme, dass Menschen dieses Land besetzen müssen. Er ist sehr metaphorisch in der Art und Weise, wie er spricht. Diesen dunklen Ort der Psyche muss man wieder in Ordnung bringen. Oder wenn Menschen älter werden, dann bewegen sie sich weg von dieser primitiven Seite und wenden sich den zivilisierten Aspekten zu.
Die weißen, zivilisierten Europäer heben sich ab von den nicht weißen Naturvölkern. Nach wie vor wird vor diesem Hintergrund Verhalten pathologisiert, das nicht dem weißen, aufgeklärten, bürgerlichen Wertekanon entspricht.
In Nigerian culture, it's quite normal to have conversations with God.
In der nigerianischen Kultur ist es ziemlich normal, sich mit Gott zu unterhalten und vielleicht sogar Gott antworten zu hören. Wenn man im Westen betet, dann kann es sein, dass Gott einen hört, aber er würde definitiv nicht antworten. Wenn man dann hier eine therapeutische Sitzung aufsucht und sagt, ich habe mich gestern mit Gott unterhalten, würde der Therapeut sagen, okay, darüber sollten wir reden.
Die Entstehung der Psychologie ist eng mit Kolonialismus und Industrialisierung verwoben und dem Versuch, Methoden zu entwickeln, mit denen Intelligenz und geistige Kapazitäten von Menschen gemessen werden können. Der Maßstab, die Norm, waren dabei schon in den Anfängen die Kriterien, mit denen sich Personen auf Machtpositionen beschreiben ließen. Francis Galton etwa, Mitbegründer der Persönlichkeitspsychologie, schloss aus der Analyse von Biografien bedeutender Persönlichkeiten, dass viele berühmte Männer Verwandte haben, die ebenfalls berühmt sind.
Ich glaube, dass Talent in einem sehr bemerkenswerten Maße durch Vererbung weitergegeben wird. Jay Adams, Präsident der USA. Sohn Samuel, auch Patriot. Neffe Jay Quincy, Präsident.
Francis Galton in Vererbung von Talent und Charakter 1865. Die Psychologie trägt dazu bei, Auswirkungen sozialer Verhältnisse, Reaktionen auf Lebensumstände, als Charaktereigenschaften zu definieren, die dann wieder Gruppen von Menschen allgemein zugeschrieben werden. Drapetomanie lautete die Diagnose amerikanischer Psychologen im 19. Jahrhundert, wenn versklavte Schwarze Fluchtversuche unternahmen. Später diagnostizierten sie bei ihnen einen Unterwerfungsinstinkt. Und während der Bürgerrechtsbewegung hieß es aus der Psychologie, Schwarze Männer hätten ihre Aggressionen nicht unter Kontrolle, weil viele von ihnen ohne Vater aufwuchsen.
Es gibt ein Sprichwort im Afrikanischen. Der Hunter erzählt eine andere Story als der Lion.
2007 stellte die Kinder- und Jugendgesundheitsstudie des Robert-Koch-Instituts fest, dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger Verhaltensauffälligkeiten, Hyperaktivitäts- und emotionale Probleme zeigten als andere Kinder.
Wo die Ursachen für Verhalten liegen, das als problematisch gilt, welchen Belastungen Menschen ausgesetzt sind, die vor allem über einen Migrationshintergrund definiert werden, das bleibt zumeist ausgeblendet. Besuch in der Ausstellung Die Erfindung von Menschenrassen im Deutschen Hygienemuseum in Dresden.
Was wir hier aber sehen, finde ich ganz interessant, weil es nochmal zeigt, wie diese Entwicklung im 19., 20. Jahrhundert zu nachwirken. Und wir haben hier eine Installation von Natasha Kelly. Natasha Kelly ist eine schwarze Wissenschaftlerin, die vor 15 Jahren ihre Dreadlocks abgeschnitten hatte, die aufgehoben hat und gesagt, vielleicht nutze ich die nochmal.
Sie hängen jetzt in einem Regalfach im ersten Ausstellungsraum.
Und wenn Besucher vielleicht denken, sie müssten da mal anfassen, dann geht das Licht an mit der Idee, dass das so irritiert, dass der Besucher, die Besucherin doch nochmal darüber nachdenkt, warum es überhaupt das Bedürfnis gibt, diese Haare anzufassen. Weil man hat, wenn man diese Geschichte von Natasha Kelly so erzählt, in der Führung eigentlich immer Besucher, die sagen, ja, aber das ist doch nicht rassistisch, wenn ich da mal die Haare anfassen will. Und genau zu dieser Frage zu kommen, wer definiert das eigentlich?
Definitionsmacht.
Und wie kann ein weißer Mensch nachempfinden, wie sich das anfühlt?
Das sind sehr subtile, unauffällige, verdeckte und latent aggressive Ausdrucksformen von Rassismus, die bewusst oder auch meistens eigentlich unbewusst auftreten.
Amma Yeboah, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, untersucht die Auswirkungen von Rassismus auf die Gesundheit. Welchen Belastungen jemand ausgesetzt ist, der oder die anhaltend über einen Migrationshintergrund definiert wird und welche Folgen das hat, das ist in Deutschland kaum erforscht. Empirische Studien gibt es nicht. Die US-amerikanische Forschung beschreibt diese Zusammenhänge allerdings schon länger mit dem Konzept Mikroaggressionen, nachdem drei Formen subtiler Aggressionen unterschieden werden.
Microassault nennt sich das, das heißt ein Angriff, der schon expliziter ist. Und das kann zum Beispiel eine Bezeichnung sein mit dem N-Wort. Es kann aber auch ein diskriminierendes Verhalten sein, das heißt ganz explizit Menschen, die aufgrund ihres Aussehens oder ihrer vermuteten Herkunft anders und zwar nachteilig zu behandeln. Und dann gibt es die Kategorie 2, die Micro-Insult, also das heißt Beleidigungen, die auf die Herkunft oder die Identität zielen.
Anfang Dezember 2018 veröffentlichte der britische Guardian die Ergebnisse einer Umfrage zu Rassismuserfahrungen, die Angehörige ethnischer Minderheiten im Alltag machen. Es ist die erste Untersuchung dieser Art in Großbritannien. Mehr als ein Drittel der Befragten, vor allem Schwarze, berichten darin, dass sie schon einmal fälschlich des Ladendiebstahls verdächtigt worden seien. Mehr als doppelt so häufig wie weiße Befragte. Ebenfalls zweimal so oft wie weiße werden sie in Restaurants, Bars und Geschäften für die Bedienung gehalten. Und ein Fünftel sagt, sie hätten Stimme, Frisur, Kleidung und generelles Auftreten verändern müssen, um in Studium oder Beruf ernst genommen zu werden.
Und dann haben wir die dritte Kategorie, das wäre die Ungültigkeitserklärungen, das heißt Micro-Invalidation. Einfach die Erlebnisrealitäten von Menschen negieren. Also das heißt zum Beispiel zu sagen, ja, du hast diese Erfahrung gemacht, das kann gar nicht sein.
Realität. Erfahrung.
Wir sind doch alle Menschen zum Beispiel, sind solche Aussagen. Oder diese Behauptung, keine Farbe zu sehen. Ich sehe gar keine Farbe, ich behandle alle Menschen gleich.
Individuell, universell.
Für Betroffene bedeutet das, sie werden immer wieder von außen in Frage gestellt und dazu gezwungen, sich zu erklären, die Vorannahmen und Vorurteile des Gegenübers richtig zu stellen, letztlich die Gültigkeit ihrer eigenen Existenz immer wieder zu beweisen.
Das heißt, du existierst nicht. Und diese Botschaft ruft natürlich Stress im Gehirn aus. Das heißt, es werden Stresshormone oder es sind Neurotransmitter, also im Volksmund sagen wir Hormone, Botenstoffe, die Stress darstellen, die werden ausgeschüttet und das Gehirn sendet Alarmsignale aus und sagt, du kannst vernichtet werden. Und aufgrund dieser Antwort vom Gehirn können wir auch von einer biologischen Tötung sprechen, wenn es um Racial Microaggressions geht.
Du existierst nicht.
2008 schreibt die Psychologin und Autorin Grada Quilomba in ihrem Buch Plantation Memories, dass Alltagsrassismus gerade von schwarzen Menschen als Wiederkehr kolonialer Gewalt erlebt wird. Ähnlich wie die Kolonialherren ihren Sklaven Masken anlegten, um sie zu demütigen und am Sprechen zu hindern, so werden auch heute noch Menschen, die nicht den herrschenden weißen Normen entsprechen, daran gehindert, sich als eigenständige Subjekte zu artikulieren. Das geschehe vor allem an Schulen und Universitäten, an Orten, an denen Wissen hergestellt und vermittelt wird. Und zwar, indem diese Orte von Weißen und weißem Wissen beherrscht werden. Das Wissen von Schwarzen und People of Color dagegen werde abgewertet.
Vielleicht können Sie kurz beschreiben, wo wir gerade sind.
An der Humboldt-Universität zu Berlin, im Hauptgebäude. Und jetzt gehen wir die Treppen hoch, um uns die Galerie der weißen Menschen anzugucken, die als Rollenmodell dienen für Wissenschaft. Also hier bräuchte ich gar nichts mehr zu sagen, es sind tatsächlich alles nur Männer.
Verabredung mit Aretha Schwarzbach-Apetit. Die Erziehungswissenschaftlerin erforscht die Strukturen, in denen weißes Wissen noch immer als überlegenes Wissen konstruiert wird.
Das sind alles Nobelpreisträger für Chemie, ne?
Mhm. Anna von Bayer. Das finde ich interessant. Zum Beispiel, wenn die ein Mädchen lang geht und ist gut in Chemie. Okay, die sagt sich vielleicht, wow, schaffe ich das jemals? Ja. Es ist so unausgesprochen klar, dass es alles das männliche Geschlecht war. Und die Geschichten dahinter, die werden ja nicht erzählt in den Abbildungen, dass wenn Frauen nicht studieren durften, hätten sie gar nicht die Möglichkeit gehabt, den Nobelpreis zu kriegen. Aber es waren nur Männer.
Zwar wurde die Galerie inzwischen um Porträts von Frauen erweitert, schwarze Menschen allerdings sind nach wie vor nicht vertreten. Sie sind als Akteure in der Produktion von Wissen in Deutschland deutlich unterrepräsentiert.
Es gibt zwar Professoren mit Einwandererbiografie, aber sie kommen fast alle aus Europa oder Nordamerika. Der Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks zufolge hat nur etwa jeder fünfte Studierende in Deutschland einen Migrationshintergrund.
Wozu allerdings auch weiße Studierende aus anderen Ländern Europas zählen, die nicht von Rassismus betroffen sind. Die Zahl nicht weißer Studierender ist daher noch weitaus geringer. Und wenn sie es dennoch auf die Universität geschafft haben, erleben sie häufig, dass ihr Erfahrungshintergrund keine Rolle spielt. Dass Hinweise auf Forschungen nicht weißer Autoren zu Seminarthemen übergangen werden.
Und dann kommen Reaktionen wie der Klassiker, der auch schon in der Schule oft gesagt wird, es gehört ja nicht her. Oder wir sind gerade nicht beim Thema. Oder, ach, das ist ja interessant, na, dann gehen Sie mal nach Hause, recherchieren Sie dazu und halten Sie mal ein Referat das nächste Mal dazu. Was bundesweit sich schwarze Studierende immer wieder erzählen oder auch Students of Color, ist diese Nachweiserbringen der Wahrheit dessen, was jetzt gerade gesagt wird.
Wahrheit? Objektivität?
Während das andere ja nicht machen müssen im Seminar, weil da gibt es einen Common, auch in der Wissenschaft, auch in den akademischen, in den Seminaren, gibt es einen Common Sense, wo die Dozentin nicht bei jedem Wort, bei jedem Satz sagt, beweis mir das, zeig mir das Zitat, das machen sie nicht, da kämen sie ja gar nicht hinterher, das machen sie aber bei uns. Wo steht denn das? Und wenn sie es nicht sagt, sagt spätestens 2, 3 Studierende im Hintergrund, na das müsste ich jetzt mal wissen, wo das steht, zeig mal das, das kann ja jeder hier erzählen.
Während die Leistungen auch nicht weißer Studierender daran gemessen werden, wie souverän sie sich innerhalb des weißen Wissens bewegen, herrscht für ihre weißen Kommilitonen das Privileg der Unkenntnis. Wer aber definiert, was Wissen ist, hat Macht.
Und die Kontrolle ist dann nicht mehr wirklich gegeben, wenn schwarze Leute in die Afrika-wissenschaftlichen Institute gehen, afrikanische Leute, wenn die plötzlich erzählen ihre Story. Es gibt ein Sprichwort im Afrikanischen, der Hunter erzählt eine andere Story als der Lion. So, die Leute werden eine völlig andere Geschichte erzählen.
Epistemizid, so nennt der portugiesische Soziologe Boaventura de Sousa Santos das systematische Auslöschen von Wissen. Von Wissen, das als nicht gültig angesehen wird, weil es nicht nach den Kriterien funktioniert, die in der weißen bürgerlichen Gesellschaft seit der Aufklärung als wissenschaftlich gelten.
sammeln, messen, strukturieren, kategorisieren.
Der Epistemizid begann mit der Kolonisierung und dauert bis heute an.
Nicht-akademisches Wissen wurde marginalisiert, zum Schweigen gebracht und wird als irrelevant bezeichnet. Seit dem 16. Jahrhundert ist für Europäer nur das Christentum die einzig ernsthafte und korrekte Religion. Ähnlich war es mit der Wissenschaft. Nur die moderne Wissenschaft, vor allem nach dem 18. Jahrhundert, wurde als einzige schlüssige Wissenschaft angesehen. Dementsprechend wurden alle anderen Wissensbestände und Weisheiten, mit denen die Kolonisatoren in Berührung gekommen sind, für irrelevant erklärt.
Lässt sich dieses Wissen zurückholen? Wenn ja, wie? Und inwiefern kann das dazu beitragen, dass Rassismus aus der Gesellschaft verschwindet? Treffen mit Boaventura de Sousa Santos in einem Hotel in Lissabon. Er lehrt an den Universitäten von Coimbra und Wisconsin und gehört zu den wichtigsten Denkern der dekolonialen Theorie. Deren zentrales Anliegen? Die Kritik am Eurozentrismus.
Nehmen wir das Beispiel Entwicklung oder Fortschritt. Wir glauben, dass Entwicklung eine Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit ist. Aber das eurozentrische Konzept von Fortschritt oder Entwicklung hat gar nichts zu tun mit Vorstellungen von einem guten Leben, wie es sie in anderen Teilen der Welt gibt. Trotzdem denken wir immer, dass Entwicklung für ein Land bedeutet, so zu werden wie Europa oder Nordamerika. Obwohl wir sogar wissen, dass die Erde kollabieren würde, wenn alle leben würden wie die Menschen dort.
Entwicklung, Fortschritt.
2014 kritisiert Boaventura de Sousa Santos in seinem Buch Epistemologien des Südens den universalen Gültigkeitsanspruch des westlichen Denkens und fordert Gerechtigkeit, die Anerkennung nicht-westlichen Wissens als gleichwertig. Ohne diese könne es auch keine soziale Gerechtigkeit auf der Welt geben. Und Menschen, die bisher ausgegrenzt und marginalisiert wurden, blieben das auch.
I think that now we are at a point in which
ich denke, wir sind an dem Punkt, wo wir Wissen demokratisieren müssen. Mein Buch ist ein Appell für eine radikale Demokratisierung des Wissens, für interkulturelle Übersetzung zwischen den verschiedenen Wissensbeständen. Wir müssen das, was außerhalb der Universität an Wissen vorhanden ist, in die Universitäten bringen. Alltagswissenschaft, das Wissen von Frauen, indigenes Wissen, das Wissen der Bauern. In diesem Bereich gibt es sehr interessante Erfahrungen. Nicht so sehr in Europa, aber Europa ist sehr klein.
An einigen medizinischen Fakultäten in Brasilien und Indien ist es inzwischen üblich, dass neben westlicher Schulmedizin auch traditionelle Heilmethoden der lokalen Bevölkerung gelehrt werden. Juristische Fakultäten laden regelmäßig Richter ein, die aus indigenen Kollektiven stammen, in denen es keine Gefängnisse gibt, und die den Studenten erläutern, wie sie Konflikte über Mediation und Versöhnung lösen. Kritische Geografen klopfen Methoden ihres Fachgebiets auf Diskriminierungsstrukturen hin ab, die aus der Kolonialzeit herrühren.
Great to have you all. We are really impressed how many of you are here. Thank you for coming.
Berlin Moabit, Center for Art and Urbanistics. Das Kollektiv Orango Tango präsentiert sein Buch This is not an Atlas, eine Sammlung widerständiger Karten. Auf dem Podium die kritische Geografin von der Universität Amsterdam. Nermin El-Sherif sucht in den Archiven nach alternativen Karten, die nicht von staatlicher Seite angefertigt wurden, sondern von den Bewohnern zum Beispiel. Und findet die anderen Karten Ägyptens, die mehr enthalten als nur gezeichnete Abbildungen.
Zum Beispiel die Karten, die alle in der napoleonischen Ära in Ägypten, Syrien oder der Levante gezeichnet wurden. Das ganze Gebiet wurde kartiert, um es zu kolonisieren. Dementsprechend war die Einführung dieses Werkzeugs ein Werkzeug, um zu kolonialisieren. Es wird detailliert beschrieben, in welcher Straße welches Haus steht, wie viele Menschen in jedem Haus leben und wie diese Nachbarschaft entstanden ist, wer sie gründete wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelte und so weiter.
Wissenschaft oder wissenschaftlich arbeiten, das heißt im europäischen und angelsächsischen Verständnis zumeist, es gibt eine These, die Wissenschaftler mit Ergebnissen von Beobachtungen, Experimenten, Messungen und Berechnungen begründen. Oder die sie aus diesen Ergebnissen ableiten. Sie machen dieses Vorgehen transparent und damit nachprüfbar. Und dann gilt die These als Fakt, solange sie nicht widerlegt wird. Und nicht zuletzt, weil jeder nachmessen und nachprüfen kann, gilt dieses Vorgehen als objektiv und dessen Resultate als universell gültig.
Das ist allerdings nicht die ganze Geschichte. Ausgeblendet wird, dass auch Wissenschaftler innerhalb konkreter Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse leben und arbeiten. Dass sie oft unbewusste Vorannahmen treffen, Meinungen haben, Interessen verfolgen. Dass das Wissen, das sie so produzieren, nur partikulare, temporäre Gültigkeit beanspruchen kann. Dass der Anspruch auf universelle Geltung mit dazu beiträgt, dass Menschen die Deutungshoheit über sich und die Welt abgesprochen wird. Und dass darauf vor allem Wissenschaftler aufmerksam gemacht haben, die aufgrund ihrer Herkunft Selbstunterdrückung erfahren haben.
Wissenschaft ist kompetitiv. Es ist auch ein Kampfplatz. Ja? Das ist ein Teil der Zivilgesellschaft. In der Zivilgesellschaft wird gekämpft um Bedeutung. Da wird gekämpft um Bedeutung und um Möglichkeiten, die sich dann entfalten können oder nicht entfalten können.
Maria do Mar Castro Varela, Politikwissenschaftlerin und Mitautorin der ersten deutschsprachigen Einführung in postkoloniale Theorie.
In der Machtstrukturen in der Gesellschaft untersucht werden, die in der Zeit der Kolonialisierung ihre Wurzeln haben. Und die dafür unter anderem fordert, dass sich die herrschende westlich-weiße Wissenschaft mit ihren Widersprüchen auseinandersetzt und mit ihrem Erbe, das auf Gewalt und Ausbeutung beruht.
Das heißt, dass die Art und Weise, wie Wissenschaft gemacht wird, wer Wissenschaft, wer in der Wissenschaft welche Position hat, sich radikal verändern muss. Und das Wissen. Diejenigen, die versuchen, das zu verhindern. Und wenn die Vorstellung davon, dass wir Menschen einteilen können nach bestimmten Kategorien, dazu führt, dass bestimmte Gruppen von Menschen diskriminiert werden, dass sie in Gewalt angetan werden, dass sie marginalisiert und stigmatisiert werden, dann ist das etwas, was wir unbedingt angreifen müssen und wo wir dafür Sorge tragen müssen, dass im Alltag sich ein anderes Verständnis von, wie wir Menschsein denken können, auch durchsetzt. Beherrschung funktioniert nur dann, wenn wir die wir beherrschen, auch verstehen. Deswegen ist es immer so ein bisschen ein Problem, wenn man antirassistische Workshops macht und sagt, wir wollen, dass die anderen verstanden werden. Nein, wir wollen nicht, dass die anderen verstanden werden. Wir wollen nicht, dass die anderen mehr andere sind.
Rassendenken. Teil 2. Weiße Flecken auf wissenschaftlicher Landkarte. Von Azadeh Peschman und Lydia Heller. Es sprachen Wolfgang Kondrus, Tonio Arango, Michael Evers, Lisa Hirdiner, Maximilian Held, Laura Schirin-Rebecca und Azadeh Peschman. Ton Jan Fraune, Regie Friederike Wigger, Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2018. Beide Teile der Feature-Reihe Rassendenken finden Sie auf deutschlandfunk.de Wissenschaft im Brennpunkt.